Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ein paar Verse aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums möchte ich lesen. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Er, das Wort, wurde Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief: Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der schon immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit überreicher Gnade. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der Mensch geworden ist, selbst Gott ist an der Seite des Vaters sitzt. Er hat uns über ihn Auskunft gegeben. Hier in diesem Abschnitt über Weihnachten. Das geht jetzt ein bisschen anders, als wir das so aus dem Lukas-Evangelium kennen. Die meisten Evangelien, die haben dann so beschrieben, wie das so zuging, dass Jesus in diese Welt kam. Wie der Maria erfahren hat, dass sie ein Kind zur Welt bringen wird und wie das der Josef erfahren hat. Und Johannes geht einen ganz anderen Weg. Er aus einem zeitlichen Abstand heraus, wohl ein bisschen später als die anderen Evangelien geschrieben, und er wird hier grundsätzlicher, er macht etwas mehr deutlich, er hält sich nicht an den Einzelheiten auf, die die Leute wahrscheinlich sowieso schon kennen, sondern er macht deutlich und ihm geht es darum zu zeigen, was daran denn so außergewöhnlich ist, was da so ungewöhnlich an Weihnachten ist, was da passiert. Und er macht es so fest an einigen unglaublichen Fakten, die uns gar nicht so zunächst einleuchten. Der Logos wird Mensch. Logos ist das griechische Wort, das hier steht. Und wir kennen das Wort vom Fremdwort, ne? Wir sagen logisch. Aber das Wort heißt zunächst mal Wort, also Rede. Das, was ich jetzt hier halte, ist ein Logos, ne? Eine Rede. Es heißt aber auch das einzelne Wort. Es heißt aber auch Gedanken oder die vielen Gedanken und die Vernunft. Ja? Deswegen, Johannes gebraucht diesen Begriff, der damals von griechischen Philosophen gern gebraucht wurde. Und es steht dahinter so dieser Gedanke, dass wir Gott erkennen und dass das, was wir von Gott erkennen, das erkennen wir daran, dass es vernünftig ist. Man könnte jetzt kritisch zurückfragen, darf Gott nur so sein, wie es unserer Vernunft einleuchtet? Wie es für uns Sinn ergibt, so ist Gott. Also wenn ich so manche griechischen Philosophen da so verstehe, wenn ich sie richtig verstehe, ich weiß ja nicht, ob ich das immer richtig verstehe, aber da hat man so den Eindruck, je mehr wir nachdenken, desto näher kommen wir den Gedanken Gottes. Ja? Und je abstrakter wir denken von Gott und von dieser Welt, desto näher sind wir an der Wahrheit. Das ist so diese Vorstellung der griechisch denkenden Leute damals. Logos heißt, Gott ist da und gibt dem Ganzen einen Sinn. In dem Sinne hat es auch Goethe verstanden. Ne? Er zitiert ja hier Johannes 1. Er lässt den Dr. Faust sprechen. Am Anfang war das Wort. Und dann der Dr. Faust dann in seiner Rede da, dann sagt er, Wort, das gefällt mir nicht, vielleicht Sinn. Und dann, am Anfang war die Tat. Und dann denkt er so drüber nach, was dann alles so sein könnte, wo er Goethe so ein bisschen hadert mit diesem Wort. Dann kann es kann nicht sein, dass am Anfang das Wort war. Jetzt, wenn man das Ganze aber mal von den Juden, von den Israeliten her sieht, und sie lesen, am Anfang war das Wort, dann versteht ein Israelit darunter was ganz anderes. Der Israelit, der erinnert sich daran, dass also im Schöpfungsbericht es heißt, und Gott sprach, es werde und es wurde. Dass Gott durch sein Wort diese Welt erschaffen hat und durch sein Wort erhält. Und all das, was wir erleben und sehen und was da ist, ist durch das Wort Gottes entstanden. Da merkt man jetzt, wie hier diese beiden verschiedenen Denkwelten zusammenkommen. Und Johannes sagt, dieses Wort, das Gott redet, dass Gott dieser Welt Sinn gibt, das kommt in Jesus zusammen. Für die damalige vorherrschende griechische Philosophie, da galt, dass etwas umso vernünftiger ist, umso logischer, umso mehr Sinn macht, je weiter es von dem Alltag der Tische und Bänke entfernt ist. Und deswegen hat man sich vorgestellt, dass das das Edelste und das Wichtigste und das Wertvollste ist, was möglichst wenig mit dem Alltag zu tun hat. Ein Gott, der wirklich dann nach griechischer Vorstellung da auf dem Olymp irgendwo thront, der will sich nicht mit dem Alltagskram der Leute befassen. Der will nichts wissen von zerrissenen Hosen und angebranntem Essen. Der will nichts wissen von irgendwo vollen Windeln und sonst irgendwas. Sondern er lebt auf einer anderen Ebene. Und von daher war das für die Menschen damals etwas Unerhörtes. Der Logos, das Wort, die Vernunft dieser Welt, Gott selbst, wird Mensch aus Fleisch und Blut. Undenkbar. Es gab damals, zu dieser Zeit, als Johannes das aufgeschrieben hat, gab es so scheinbar christliche Denker und Philosophen, die haben Systeme erfunden, die ganz kompliziert waren, um deutlich zu machen, dass da oben ist irgendwo dieser Logos, Gott in seiner reinen Vernunft, und haben dann irgendwo 25 Zwischenstufen eingebaut, bis dann endlich unten dann der Mensch rauskommt. Weil es nicht sein konnte, dass der ewige Gott, der weit von dieser irdischen Welt entfernt ist, sich mit so praktischen Dingen auf dieser Welt befasst. Und da war es ein völliger Skandal, zu sagen, dass dieser ewige Gott Mensch wird. Wir haben jetzt jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte gehört. Wir denken uns nicht mehr viel dabei, wenn wir sagen, der Sohn Gottes liegt in einer Futterkrippe. Und die Engel, die können es auch nicht fassen und sagen, und stellt euch mal vor, Windeln hat er an. Der Sohn Gottes macht ihm die Windeln. Wir denken, klar, jedes Kind hat Windeln. Aber gerade das ist für die Engel das Undenkbare. Dass der, den sie von Ewigkeit her kennen, als Regierender, als Mächtiger, als die Liebe Gottes in Person, als das Wort Gottes in Person, dass der in der Futterkrippe liegt und in Windeln macht. Das kann nicht sein. Und da sagt Johannes, aber genau das ist passiert. Genau das ist Weihnachten. Das, was sich kein Mensch vorstellen kann. Gott ist nicht das Produkt unseres Denkens. Und Gottes Reden, das ist nicht irgendwo so eine abgehobene Weisheit aus einer anderen Welt, sondern er kommt hinein. Gott wird sichtbar und Gott wird greifbar, anfassbar. Da kommen die Hirten und sehen dort ein kleines Kind und haben von den Engeln erfahren, das ist Gott in Menschengestalt. Gott will, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie er ist. Und jetzt sagt Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes, der Apostel, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war und vieles erlebt hat, manches nicht verstanden hat, wie er dann hinterher selber schreibt und sagt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben Gott auf frischer Tat ertappt bei allem, was Jesus sagte und was Jesus tat. Und wir haben Augen und Ohren aufgesperrt und haben gestaunt, wie Gott ist. Gott kommt in unsere Welt und ist sich nicht zu groß, nicht zu abgehoben, nicht zu vornehm, um sich dort in so eine Windel wickeln zu lassen. Das ist so die erste erstaunliche Tatsache an Weihnachten, dass da etwas passiert, was eigentlich undenkbar ist. Und wenn man so sieht, wenn Paulus dann später, wenn man das mal genauer betrachten würde, wenn Paulus dann auf dem Areopag vor den gelehrten Leuten predigt, ja, und denen das Evangelium erklärt, der kann ihnen ja alles Mögliche erzählen. Der kann ihnen erzählen, dass also Gott einen Tag gesetzt hat, an dem er Gericht halten wird und so. Das lassen sie sich alles erzählen. Und dann heißt es, und dann kommt Paulus an dem Punkt, wo er sagt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann sagen sie, das kann nicht sein. Ja, wenn einer nach ihren Gedanken mal die Welt hinter sich gelassen hat, da will er doch keinesfalls wieder zurück. Unmöglich. Ja, aber dass Gott, der von Ewigkeit her Gott ist, überhaupt Mensch wird, ist für sie noch abwegiger. Und deswegen hält Johannes das so fest und sagt, dieses ewige Wort Gottes, das die Welt erschaffen hat, durch das er in dieser Welt spricht, in dieser Welt handelt, dieser Gott, durch den diese ganze Welt überhaupt erst Sinn macht, der legt sich in so eine Futtergrippe und lässt sich von Menschen hier rumtragen, ja, ist hilflos, angewiesen auf menschliche Hilfe. Ja, so kommt uns Gott entgegen. Die nächste Spannung, die hier auftaucht, die ist auch so ein bisschen versteckt und doch sichtbar. Das Weihnachtswunder ist ja die Lösung für ein Dilemma, das nicht aufzulösen ist. Ein Dilemma, das im Wesen Gottes liegt. Und hier taucht mehrmals dieses Begriffspaar auf. Ja, es war die Herrlichkeit, die der Vater gegeben hat, seinem einen Sohn. Er war erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und später auch nochmal, Mose hat das Gesetz gegeben, in Jesus sind Gnade und Wahrheit. Das ist diese Spannung, ja, die so im Wesen Gottes liegt. Was ist die Wahrheit Gottes? Wahrheit, Gott ist wahrhaftig. Es ist undenkbar, dass Gott etwas sagt, was nicht stimmt. Also würde Gott irgendwo einen Gebrauchtwagen verkaufen, das kann man unbesehen kaufen, weil er ist nicht in der Lage, uns anzulügen. Ja? Nur verkauft Gott keine Gebrauchtwagen, sondern sehr viel Wichtigeres. Und er ist die Wahrheit in Person. Es ist unmöglich, dass Gott betrügt und lügt. Es ist unmöglich, dass Gott etwas verspricht, was dann nicht eintritt. Und deswegen, Gott ist Wahrheit, er ist wahrhaftig, er ist rein, er ist heilig. Und weil Gott die Wahrheit ist, kann er nicht so tun, als ob wir Menschen, so wie wir sind, schon irgendwie ganz okay wären. Es wird ja manchmal so stark vereinfacht, verfälscht gesagt, so das Evangelium hieße, dass Gott sagt, ja, du bist schon okay. Das Gegenteil ist der Fall. Gott kann nicht einfach sagen, ich halte die Hände vor die Augen und sehe nichts, also wirst du schon okay sein. Gottes Wahrhaftigkeit macht es unmöglich, so zu tun, als wären wir ohne Sünde. Und dann ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit, die nicht damit leben kann, dass Menschen verloren gehen. Jetzt hat Gott aber gesagt, auf Sünde folgt der Tod. Da kann Gott nicht dahinter zurück und kann nicht sagen, ach, hab's mir anders überlegt. Gott kann nicht sagen, was kümmert mich mein Gerede von gestern? Und deswegen ist auf der anderen Seite seine Liebe. Er will sich nicht damit abfinden, dass wir ewig verloren sind. Und jetzt sagt Johannes nicht weniger als: In Jesus kommt beides zusammen, Gnade und Wahrheit. Zur Wahrheit gehört auch die Barmherzigkeit Gottes. Zur Wahrheit gehört auch, dass er uns gnädig ist. Und deswegen liegt in dieser Person, in Jesus, dieses Geheimnis, dass Gott in seiner Reinheit, in seiner Heiligkeit Mensch wird und selber die Strafe auf sich nimmt. Dass da Wahrheit und Gnade zusammenkommen. Und das ist für Johannes einfach dieses Wunder, dass er sagt: Mose hat das Gesetz gegeben. Ja, das Gesetz, das deckt auf. Das Gesetz ist eigentlich ein Analyseinstrument, das deutlich macht: Nein, ich kann euch zwar sagen, was richtig ist, aber ihr seid unfähig, es zu tun. Ihr schafft es nicht. Aber was ihr braucht, ist, dass Gnade und Wahrheit zusammenkommen. Und die Wahrheit ist, dass Gott in seiner Barmherzigkeit selber die Strafe trägt. Und deswegen immer wieder bei Johannes dieses Begriffspaar. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Jesus hat nicht einfach gesagt: Naja, komm, Schwamm drüber, vergessen das. Ein völlig anderes Verständnis, als wir heute meistens so brauchen mit Gnade. Ne? Dass wir sagen: Naja, komm, ist nicht so schlimm. Nee, es ist so, dass er sagt: Ja, ich sehe diesen Schaden in aller Deutlichkeit, aber ich bezahle selber dafür. Gnade und Wahrheit. Und das ist, wenn Johannes das so beschreibt, er sagt, das ist das Bezeichnende, dass Gottes Gnade und Wahrheit beide in Jesus deutlich werden. Dass in seiner Gegenwart keine Sünde bestehen kann, aber dass er auch Vergebung zusagt. Es ist auch ein Abschnitt voller merkwürdiger Wendungen. Am Anfang wird das hier deutlich, dass Jesus einerseits hier sehr bekannt sein müsste. Er war, das Wort, war schon immer in der Welt. Gottes Wahrheit, Gottes Wirklichkeit, Gottes Handeln ist schon immer in der Welt. Und wer aufmerksam sieht, erkennt Gottes Handeln. Er hört Gottes Reden. Die Menschen, die aufgewachsen sind, gerade in Israel, kannten das Wort Gottes. Und er kann sagen, jeder hat schon mal irgendwo erfahren, dass Gott da ist. Und sei es nur, wenn sie das Wort Gottes nicht kannten durch ihr Gewissen. Die Welt ist durch ihn entstanden. Er hat sie gemacht, er hat uns gemacht. Und jetzt passiert das, aber sie erkannte ihn nicht. Jetzt kommt der Eigentümer und man kennt ihn nicht. Was Johannes hier beschreibt, das ist das, was wir bezeichnen heute als Mietnomaden, ne? Mietnomaden sind Leute, die irgendwo eine Wohnung mieten, aber die dann völlig runterkommen lassen, statt Miete zu zahlen. Ne? Lassen sie alles verkommen. Bloß man sie irgendwann mit aller Gewalt rauskriegen will und das Haus dann kernsanieren. Das sind die Mietnomaden. Jesus greift dieses Bild ja selber auf in einem Gleichnis, wo Jesus dann von diesen Weingärtnern erzählt, die diesen Weinberg gepachtet haben und die ja nicht bloß irgendwo sich weigern, die Pacht rauszurücken, sondern sich sogar erdreisten, dann hinterher die Boten zu verprügeln und dann am Schluss als Gipfel der Frechheit sagen: Wenn wir den Erben umbringen, gehört der Laden uns. Das ist das Dreisteste an Mietnomaden, was uns je begegnet ist. So, und jetzt sagt Johannes, genau das passiert. Da kommt der Eigentümer in seine Welt und die erkennen ihn nicht. Ja sogar, das ist der zweite Halbsatz, er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Das ist diese merkwürdige Mischung, die bei Sünde immer so auftaucht, dass Sünde ja irgendwie so ein Gemisch ist aus nicht wollen und nicht können. Ne? Sie wollen nicht und deswegen können sie auch nicht. Wir sagen oft, ja, ich kann nicht anders. Und Gott sagt, ja, aber irgendwann hast du auch nicht anders gewollt und deswegen kannst du jetzt nicht mehr anders. Sünde ist diese merkwürdige Konglomerat aus nicht wollen und nicht können. Und da kommt jetzt Jesus in sein Eigentum. Er kommt, obwohl er lange angekündigt wurde, schon von langer Zeit, seit Jahrhunderten durch die Propheten und sogar durch Johannes den Täufer, der unmittelbar vorher sagt, da schau, das ist er. Und Johannes beschreibt es ja hier, dass Johannes da steht, Johannes der Täufer, und sagt, schau, das ist er, von dem ich gesprochen habe. Da vorne läuft er. Deutlicher geht's nicht mehr. Zwei seiner Jünger von Johannes dem Täufer gehen darauf hin und schließen sich Jesus an. Einer von denen war Johannes, der später das Evangelium geschrieben hat. Weil Johannes der Täufer gesagt hat, schau, da vorne läuft er. Ich habe immer davon gesprochen, dass er kommt, der Messias, da vorne ist er. Und dann sagen wir, gut, dann gehen wir jetzt mit ihm. Und trotzdem ist es so, dass die meisten Jesus nicht erkennen. Die Leute in Nazareth sagen, oh, Zimmermanns Sohn ist mal wieder da, predigt in der Synagoge am Sabbat. Sie erkannten ihn nicht. Die Unfähigkeit, wir haben als Menschen die Fähigkeit verloren, auf Gott zu hören, Gottes Willen zu erkennen, Gottes Handeln zu erkennen. Und zutiefst ist es auch eine Unwilligkeit. Wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Und jetzt passiert nochmal so eine Wendung, so eine merkwürdige Wendung, die, da ist auf der einen Seite Gott, der diese Welt geschaffen hat, und Jesus, der in diesem ganzen Wirken mit drin war. Und dann kommt er in seine Welt und die nehmen ihn nicht auf, wir lehnen ihn ab. Und jetzt heißt es, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Da kommt jetzt der Mieter, der Vermieter, der Eigentümer, kommt zum Mieter und der Mieter, der ihm nicht die Tür vor der Nase zuschlägt und sagt, kannst gleich wieder gehen, sondern sagt, ja, bitte kommen Sie rein, der wird zum Dank gleich adoptiert. Das ist doch eigentlich undenkbar, oder? Die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, um das Ganze zu erben. Das ist doch ein Schlingerkurs ohne Ende, der hier beschrieben wird. Jesus ist bekannt, er hat diese Welt geschaffen, er war schon immer da, er hat schon immer gewirkt in dieser Welt. Er kommt in sein Eigentum, da wo ihn alle kennen müssten, wo sie ihn erwarten sollten. Trotzdem wird er abgelehnt und dann gibt es ein paar, die lehnen ihn nicht ab und die belohnt er so, als hätten sie irgendwo da mindestens einen Nobelpreis verdient. Dafür, dass sie das Selbstverständlichste tun, was man eigentlich nur tun kann, den Eigentümer willkommen zu heißen. Und er macht gleich deutlich, was das heißt. Ja, was es heißt, Gott aufzunehmen, Kinder Gottes zu werden. Er sagt, das sind diejenigen, die an ihn glauben. Das sind die, die ihn ernst nehmen, sein Wort ernst nehmen, ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und er sagt, und das passiert jetzt, das ist nicht aufgrund ihrer Abstammung, das ist nicht darauf begründet, dass man irgendwann in seinen Vorfahren Abraham hat oder sonst wen. Das ist nicht auf Abstammung begründet, es ist auch nicht auf Leistung, dass sie sagen, der hat irgendwo was geleistet, jetzt kriegt er das zur Belohnung, wird er Kind Gottes. Und das ist auch nicht der gute Wille, ja? Den Willen eines Menschen, heißt es hier. Nicht, weil man sagt, naja, sagt man manchmal, er hat zwar nichts geleistet, aber er hat sich wenigstens angestrengt, ne? So wie der Sportlehrer, der sagt, ja, er ist zwar nicht über den Balken gekommen, aber er hat wenigstens Anlauf genommen, also geben wir ihm eine 5+, ja? Nein, es ist einzig ein Geschenk. Nur allein, weil Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Eine merkwürdige Schlingerbewegung. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, wenn Gott einen Retter schickt, dass wir ihn erkennen. Das Undenkbare passiert. Menschen wollen ihn nicht. Und die paar, die ihn doch wollen, die werden belohnt, als hätten sie wer weiß was erfunden. Über Gebühr mit ewigem Leben beschenkt. Weihnachten ist eine unglaubliche Geschichte. Und vielleicht wird sie deswegen so heute unter Lichterglanz und Folklore begraben. Dass man alles Mögliche drüber packt und süßliche Lieder und alles Mögliche drüber kleistert, damit man an diese skandalöse Wendung nicht mehr denkt, was da eigentlich dahinter steckt. Dass Gott Mensch wird, dass Gott vor die Tür gesetzt wird, dass der Sohn Gottes gekreuzigt wird und trotzdem gerade dadurch Rettung bringt, denen, die sie annehmen. Ja, eigentlich ist das eine unglaubliche Geschichte, Weihnachten, wenn wir sie an uns heranlassen, wenn wir sie auf uns wirken lassen und annehmen. Amen.